Also diese Angst war immer, gut, ich kann mich jetzt so geben, aber dann werde ich halt nicht mehr gefickt. Und das ist ja auch ein strukturelles Ding und wahrscheinlich habe ich meine toxische Männlichkeit auch auf andere schon mal weitergegeben. Das ist ja das, worüber wir reden.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge vom Mauerecho-Podcast Ost trifft West, den ich, Dennis Schiponder, für die Taz-Panther-Stiftung dieses Jahr hosten darf. Ja, das ist unsere 10. Folge, also eine Jubiläumsfolge. Die erste Jubiläumsfolge, so toll. Ich freue mich auf unsere Gäste heute. Denn wir reden noch ein zweites Mal über toxische Männlichkeit, aber diesmal ergründen wir nicht, wo es herkommt, wo die Ursprünge sind, wie es uns prägt, sondern wir schauen uns an, wie es sich auswirkt auf die Gesellschaft. Wie wirkt sich Männlichkeit auf die Gesellschaft aus? Und da habe ich ganz tolle Gäste da. Einmal Siobhan, sie ist Radikalfeministin, sie kennt sich mit TikTok aus, weil sie dort vor allen Dingen unterwegs ist und feministischen Content macht. Und dann haben wir noch Robin Solfter. Robin war bei Prince Charming, hatte den Podcast Gag, hostet heute den Sputnik Pride Podcast beim MDR. Er ist Sänger, macht Partys in Berlin, ne? Also man kennt ihn aus vielen Kontexten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt diesen Podcast gerne mit euren Freunden, Familien, besucht uns auf Instagram. Ich freue mich über jede Unterstützung. Ja, und ich bin sehr glücklich, dass ich zu der Thematik heute zwei ganz tolle Persönlichkeiten da habe, nämlich Siobhan und Robin. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön, dass wir da sein dürfen.
Ja, gerne. Und dann lass uns direkt reinstarten, nämlich in unsere erste Kategorie Happy News. Was ist euch denn persönlich letzte Woche so an positiven Nachrichten entgegengekommen?
Also ich hatte tatsächlich, war das am Mittwoch, dadurch, dass ich ja Social Media mache, kriege ich auch immer wieder persönliche Nachrichten. Und ein Mann hatte mir geschrieben, dass er durch meine Videos angefangen hat, ein bisschen mehr zu reflektieren und sich jetzt zwei von meinen Buchempfehlungen gekauft hatte. Und es war irgendwie so eine Nachricht, er wollte gar nicht jetzt ein großes Hurra von mir hören, sondern er wollte es mir einfach nur mitteilen. Da hatte man das Gefühl, es war irgendwie ja ein schönes Gefühl, dass man da jemanden erreicht.
Oh, voll schön. Ich finde das immer toll, wenn so die eigene Arbeit, ne, wenn man so Samen gesät hat und die dann irgendwie so ein bisschen aufgehen. Und es ist einfach schön, wenn die Arbeit auch nachhaltig ist und wenn man nicht das Gefühl hat, immer so in den luftleeren Raum zu sprechen, ne?
Bei mir ist es tatsächlich recht ähnlich. Ich habe auch eine Nachricht bekommen, die ich schön fand, weil ich durfte letzte Woche oder jetzt innerhalb dieser Woche was moderieren in Leipzig. Da war ich sehr happy. Und dann habe ich danach eine DM bekommen auf Instagram von Holger Tapper. Und wer das nicht weiß, wahrscheinlich die wenigsten, ich glaube, der hat mal früher Radio SAW gemacht und das lief jeden Morgen bei uns. Holger Tapper und Volker Heid. Und dann habe ich eine Nachricht, dass ich das gut gemacht habe und seine Tochter auch hin und weg war. Und dann dachte ich, meine Güte, das ist jetzt der Ritterschlag.
Oh,
das war für mich irgendwie ganz schön.
Wie süß.
Oh, süß. Ich bin da ein bisschen politischer drauf, weil ich fand nämlich, diese Woche war eine gute Nachricht, dass wir, ne, wir hatten ja als Deutschland 12 Astronauten ins All geschickt und letzte Woche ist die erste Frau, die erste Elektrotechnikerin sozusagen ins All gefahren und macht da jetzt ihre Mission, was auch immer sie da macht, keine Ahnung. Aber ich fand es mega cool, dass das trotzdem immer noch so ein positives Zeichen ist und das ja auch so wieder so ein Zeichen ist, hey, Frauen können alle Berufe machen und es geht immer weiter voran, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt mit einer inklusiven Gesellschaft.
Ja.
Stimmt, das habe ich auch gesehen. Das ist schon geil. Bloß ich finde es auch so lustig, dass halt so, es ist auch scheißegal, was sie da macht. So, ja. Hauptsache sie ist da, wisst ihr? So, scheiß drauf. Fand ich auch gut.
Okay, dazu sollten wir mal sagen, es ist Representation matters, aber es ist nicht alles. Ne?
Ja.
Ich glaube, sie ist auch einfach sehr gut und sehr cool. Ach, und übrigens, sie heißt Rabea Rogge. Das will ich auch noch dazu sagen, weil ich bin ja immer mit Namen, das vergesse ich so, aber dann merkt euch den Namen Rabea Rogge, erste deutsche Frau im All.
Das ist auch ein geiler Name, Rabea Rogge.
Mhm. Auch in Doppel A.
Allgemein immer so, was sind das? Alliteration,
ja, genau.
Ne?
Ja. Ja, dann ist ja schön, dass wir diesen positiven Start in die Folge gefunden haben. Dann gehen wir gleich mal weiter in unsere nächste Kategorie und das ist das Mauergeflüster. Und da ist erstmal meine erste Frage an euch. weil wir heute ja das Thema Männlichkeit und toxische Männlichkeit haben. Wie seid ihr denn aufgewachsen? Wie war das in euren Familien? Was für Männlichkeitsbilder habt ihr denn da so mitbekommen? Ne, weil Siobhan, ich glaube, du wirst bei mir einfach Französin. Siobhan.
Ja, Siobhan.
Du kommst aus Düsseldorf. Robin, du bist ja in Sachsen-Anhalt groß geworden. Mal gucken, ob es da schon Unterschiede, Ähnlichkeiten gibt. Da bin ich gespannt drauf.
Also das Thema Männlichkeit, lustigerweise, hat gar nicht beim Aufwachsen für mich so eine große Rolle gespielt. Das hat, glaube ich, verschiedenste Komponenten. Also natürlich habe ich die gängigen Sachen, so Jungs weinen nicht und sowas, das habe ich auch mitbekommen, aber eher durch andere Leute, weil mein Vater war sehr viel weg. Das heißt, ich hatte gar nicht so dieses männliche Vorbild und ich hatte halt eine sehr starke Mutter, die alles gewuppt hat, die das Geld verdient hat und irgendwie auch noch gearbeitet hat und Haushalt geschmissen hat, und die hat mich halt nicht mit so vielen, die hat mich halt machen lassen. Der war egal, ob ich mit Puppen spiele, ob ich mit Autos spiele, die hat mich da wirklich mehr völlige Freiheit gegeben, und ich glaube, es hatte auch sehr viel damit zu tun, dass früher in der DDR gab es, glaube ich, so dieses Phänomen von der Frau, die zu Hause bleibt und Kindeserziehung macht. Das ist da, glaube ich, nicht so krass gewesen. Also das höre ich immer wieder, und es gibt da ja auch Statistiken zu, dass so in der DDR gab es ja auch keine Arbeitslosen. Hahaha. Also da hat jeder irgendwie mit rangepackt. Dadurch war dieses typische, ja, der Mann muss das Geld reinbringen und die Frau bleibt zu Hause. Das gab es bei uns nicht. Meine Mutter hat da einfach alles gemacht.
Das hat dann noch klingt entspannt.
Das ist übrigens auch so ein typisches Phänomen, das hatten wir in der Folge zu Feminismus, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, hatten wir das auch, dass in der DDR gab es eine staatlich verordnete Gleichstellung sozusagen wegen wirtschaftlicher Bedingungen, und sie brauchten die Frauen halt einfach. Dadurch hat sich ein anderes Selbstbewusstsein herausgearbeitet, aber für mich ist es halt bis heute, würde ich sagen, kein Feminismus, weil es ja trotzdem dazu geführt hat, dass, wie du gerade sagst, bei meiner Mutter war das so ein bisschen anders, aber ne, mein Vater war viel weg und die Mutter hat trotzdem die Care-Arbeit übernommen und damit ja mehr Arbeit gemacht, und das, ne, das hat ja dann trotzdem immer noch gewiss, also es hat ja trotzdem so ein bisschen in dieses patriarchale Bild reingespielt. Wie wird es bei dir, Siobhan?
Tatsächlich war es bei mir so sehr konträr in meiner Kindheit, wie man es sich so vorstellt, weil mein Vater zu Hause geblieben ist und meine Mutter das Geld. Also meine Mutter war halt arbeiten, mein Vater war zu Hause. Und das heißt, mein Vater hat zum Beispiel Haushaltssachen gemacht wie Kochen und Putzen. Und für mich war Männlichkeit dann nie gar nicht so zwangsläufig die finanzielle Abhängigkeit oder die finanzielle Dominanz von einem Mann einer Frau gegenüber. Trotzdem hat meine Mutter aber die emotionale Care-Arbeit 100% geleistet. Also meine Mutter war halt nicht nur arbeiten, sondern zu meiner Mutter sind wir halt auch gegangen. Also ich habe ja zwei Brüder, und zu der sind wir halt gegangen, wenn wir halt Probleme hatten, wenn wir traurig waren, wenn wir Hausaufgaben machen wollten. Also diese ganzen Sorgen und so weiter hatte trotzdem meine Mutter, obwohl mein Vater halt Hausmann war und in Theorie wir viel mehr Zugang zu ihm hatten.
Was glaubst du, warum ist das so gekommen?
Ich glaube, das ist so ein Mittelding. Ich glaube, einerseits hat mein Vater vielleicht sich auch nie so richtig zur Verfügung gestellt dafür. Vielleicht waren auch, wenn man das mal versucht hat, die Ergebnisse einfach nicht so zufriedenstellend. Und dann ist es wie so ein Kreislauf. Also dann fragt man immer weniger den Papa und dann lernt der Papa eigentlich nicht dazu. Man fragt viel mehr die Mutter. Die Mutter fühlt sich mehr verantwortlich, der Vater weniger. Also es ist irgendwie, dann kommt man da irgendwie so gar nicht so richtig raus. Und ich habe es auch irgendwie erst, würde ich sagen, vor einem Jahr, anderthalb Jahren verstanden, als wir alle zusammen am Essenstisch saßen. Meine Mutter saß am weitesten weg von der Küche, mein Vater saß am nächsten. Mein kleiner Bruder fragt meine Mutter, ja, kannst du mir ein Glas Wasser holen? Und meine Mutter ist aufgestanden, hat es halt gemacht. Und ich dachte mir immer so, was? Also einfach so, mein Vater steht 1 Meter neben der Küche. Und trotzdem hätte ich auch eher meine Mutter gefragt als mein Vater. Einfach weil ich denke, ja, der sagt ja eh nein und meine Mutter wird es eh machen und so, ja.
Aber das ist ja voll die interessante Erkenntnis trotzdem, ne? Weil das ist ja auch, egal wie aware du bist, egal wie feministisch du bist, so, das sind ja trotzdem Prozesse, die gesellschaftlich in die Familien so reingeschrieben wurden.
Ja, absolut.
Und die, ne, also gerade finde ich so, Familienprozesse zu reflektieren, ist sehr schwierig, weil da ja so viel Emotionen mit dranhängen und so viel Vergangenheit. Und das ist ja das Konstrukt, in dem wir uns bewegen, wo die, finde ich, immer die verkrustetsten Prozesse so drin sind, weil man das so lange miteinander eingeübt hat.
Ja.
Und gab es dann so ein Momentum von, wo du das mal angesprochen hast und wo ihr versucht habt, das zu reflektieren?
Ich glaube, meine Mutter, und das ist halt so auch eine Sache, die irgendwie ganz, also die, die du ja auch gerade angesprochen hast, meine Mutter, würde ich sagen, also ich habe ganz viel von meinem Feminismus von meiner Mutter. Trotzdem waren die Rollenbilder immer schon fast sehr stereotypisch. Also, und auch als ich das angesprochen habe, hat meine Mutter das, glaube ich, meine Mutter hat es schon gesehen und wahrgenommen, aber sie hat es auch, glaube ich, einfach so ein bisschen hingenommen. Irgendwie. Deswegen, ja, ich, es ist ganz interessant, dass man, sehr egal was für ein Bewusstsein man hat und vor allem, wenn es in die Partnerschaft oder in die Familie geht, dass man einfach häufig das dann nicht so mit reinbringt.
Das kann ich aber tatsächlich auch so ein bisschen unterschreiben, weil bei uns war das halt auch so. Ich würde auch sagen, ich habe sehr viel von meinem modernen Gedankengut, sage ich jetzt einfach mal allgemein, von meiner Mutter. Und bei ihr war es eher so, es ist jetzt richtig frech, ne? Aber es war so, naja gut, den Deppen kann ich nicht mehr ändern. Das heißt, ich mache lieber gleich alles, weil auf dem
ja, kannst genau, du dich nicht genau, verlassen. Ja,
so
ja.
Dann eher. Ich übernehme dann alles.
Ich glaube, das ist wirklich oft so.
Ja, also nicht, dass die sich irgendwie von meinem Vater was hätte sagen lassen, ne? Also das ist schon so, die fährt auch allein in Urlaub und die lebt halt ihr Leben so ein bisschen so an der Seite. Aber es ist halt schon, mein Vater ist zum Beispiel für die halt wie so ein Kind. Also es hieß auch bei uns zu Hause immer, ich bin ja eigentlich Einzelkind, aber es hieß immer, meine Mutter hatte zwei Kinder zu Hause.
Ja, es ist ja voll das Ding, dieses Männer erziehen irgendwie. Vor allem in jetzt so der Generation von unseren Eltern oder Großeltern, dass man einfach das so hingenommen hat, dass Männer können nicht putzen, Männer können nicht kommunizieren, Männer können nicht das. Und dann hat man es einfach für die gemacht, weil vielleicht auch die Bereitschaft gar nicht so da war, das zu lernen. Und dann wird das immer so humorvoll, so haha, ja, ich habe doch ein zweites Kind, haha. Aber eigentlich ja. Ist das so, das ist dein Mann. So, aber
ja, aber es ist so ein Frauending, ne? Also es ist halt so, dass auch allgemein, ich glaube, daher rührt ja auch sehr oft dieses, also ich jetzt in schwulen Beziehungen bin noch nie an jemanden gekommen, wo ich dachte, ach, vielleicht kann ich den noch verändern.
Echt?
Wenn ich jemanden date. Das war noch nie meine Herangehensweise, dass ich jemanden gefunden habe und gesagt habe, naja, mich stört das und das, aber vielleicht kann ich den noch erziehen oder verändern. Und ich weiß, dass es aber bei super vielen Frauen, die ja auch Männer daten, das super oft so ist, dass man eigentlich weiß so, ich weiß nicht, aber ich hoffe jetzt in der Dauer unserer Beziehung, den vielleicht noch so ein bisschen aufpäppeln zu können, oder? Also das empfinde ich so.
Aber das ist auch dieses Syndrom dieser Care-Arbeit, glaube ich, das so ein bisschen da hängen geblieben ist, dass man dann immer so in diesem, also ich habe auch ganz viele Freunde, die sagen, ja, aber ich werde ihn ändern oder für mich wird er sich ändern und bei mir wird er ja nicht so sein und ich bin immer so, Girl, das hatten wir jetzt schon das fünfte Mal, lass ja. Das mal, wir werden niemanden ändern. Also ich glaube, es ist schwierig genug, die Person muss sich halt selbst ändern wollen ja. Und diese Needs erstmal sehen und wenn man das nicht sieht, dann ist es nicht unbedingt so. Und ich finde es auch voll spannend, weil ich komme ja aus einer migrantischen Familie, ne? Meine Mutter ist Polin, da ist es sehr katholisch zugegangen, aber sie ist über die Grenze gekommen, hat so Glauben weggeschmissen und mein Vater kommt aus Mosambik. Da ist immer noch eine Stranger. Also wir sind eigentlich nicht christlich aufgewachsen. Aber meine Eltern würden nie sagen, dass sie irgendwie so feministische Züge haben oder sowas. Aber meine Eltern, das war schon immer eine Ehe auf eine partnerschaftliche Ehe auf Augenhöhe.
Ja.
So, ne? Das war, mein Vater war halt am meisten arbeiten, der war halt sozusagen der Hauptverdiener. Und trotzdem, wenn der zu Hause war, dann war für den das selbstverständlich, ich koche, ich putze, ich mache die ganzen Sachen mit. Die haben sich das so fair aufgeteilt. Und mir ist erst in den letzten Jahren so aufgefallen, dass ich dachte, Papa, also dafür, dass du, ne, sonst hast du auch sehr männliche Attribute, das ist so, ne, nicht über Emotionen reden, Arschbacken zusammenkneifen, so ist auch nicht so der kann in Gesellschaft sehr aufsprühen, aber so in unserer Beziehung ist es erstmal so, ja, dann redet man nicht so viele Worte. Und ich finde das voll interessant, der würde aber nie sagen irgendwie, also, dass die irgendwie feministisch leben oder so. Aber ich glaube auch immer noch, dass meine Eltern, so, das ist deren Geheimnis, warum die halt immer noch zusammen sind, während alle anderen so in der Zeit so ein bisschen auseinander. Also viele sind halt Entscheidungen gegangen, auseinandergebrochen und so, weil das war einfach ein Mann, der meine Mutter auf Augenhöhe gesehen hat. Und das ist, glaube ich, in vielen anderen Beziehungen tatsächlich nicht passiert.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
Aber kommen wir nochmal von unseren Eltern vielleicht so ein bisschen weg, sondern ich habe eine Frage, weil letzte Woche haben wir mit zwei Männern drüber gesprochen, woher kommt dieses ganze Männlichkeit und toxische Männlichkeit. Und da hatte ich eine Frage gestellt, wann seid ihr denn das erste Mal mit so Männlichkeitsbildern so in eurer Erfahrung in Berührung gekommen? Weil Robin, du hast ja schon gesagt, das war bei dir auf jeden Fall nicht zu Hause. Und das Erste, was uns damals eingefallen ist, das hat uns tatsächlich alle verbunden. Und jetzt wäre ich mal gespannt, wie das jetzt nochmal in so einer queeren Flinterperspektive, wie die Frage hier nochmal beantwortet wird.
ich kann mich dran erinnern, dass es schon von außen war und es waren so die ersten Male, oh, der spielt mit Sachen, die nicht für Männer geeignet sind. Also es ist dieses typische Barbie-Puppen-Verkleiden-Sache. Also ich habe eher das Gefühl, dass meine Mutter mich davor sehr abgeschottet hat, dass sie da sehr viel abbekommen hat, sondern dass Leute gefragt haben, hey, willst du nicht, warum gibst du ihm das denn? Sollte, ne, wird er dann nicht schwul? Oder gar nicht jetzt so böse gemeint, aber dass das immer so ein Thema war. Und Kinder sind ja dann doch schlauer, als man denkt. Man kriegt das ja dann doch so durch die Blume mit. Das heißt, ich glaube, irgendwo, ja, was war das denn? 5, 6, 7, 8, irgendwo so in diesem Bereich, dass da mit manchen Sachen gespielt wurden, was halt nicht stereotypisch für Jungs war. Und ich meine, da hat sich ja jetzt erst so die letzten Jahre was getan, dass man gesagt hat, diese Farben blau und rosa sind ein bisschen überholt und alles Mögliche. Aber das war schon so, glaube ich, das erste Mal, dass es dann hieß, oh, es gibt scheinbar Ansprüche an mich, was ich denn zu tun habe. Das war, glaube ich, so das erste Mal.
Bei mir war es gar nicht so, dass ich gemerkt habe, okay, Männer müssen mit Autos spielen und Frauen mit Puppen oder so, weil ich würde auch sagen, meine Eltern haben mich da eigentlich ganz gut geschützt. Aber ich glaube, bei mir war es auch eher, also ich habe einen großen Bruder, der sehr dem Bild der Männlichkeit jetzt entsprechen würde. Also der ist einfach, der war noch nie ein mega schwieriges Kind. Der war immer, also er hatte nie jetzt starke Emotionen, so, die untypisch für Männer sind, in Anführungszeichen natürlich. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich mit meinen Emotionen meinen Vater, glaube ich, einfach mega häufig überfordert habe. Und ich habe, glaube ich, oder die ersten Bilder von Männlichkeit, die ich irgendwie so bemerkt habe, war so, dass Männlichkeit einfach ein bisschen unemotional ist und einfach, in Anführungszeichen. Und so, ja, nicht, es soll nicht immer so, es ist nicht alles so tiefgründig und es ist nicht alles so komplex. Oder so wird es so gerne irgendwie dargestellt, habe ich das Gefühl. Und wenn man irgendwie nicht so ist, dann stößt das manchmal so ein bisschen an die Fronten oder dann fällt es Männern vielleicht auch schwer, damit umzugehen, wenn jemand nicht so ist.
Mir ist gerade tatsächlich aufgefallen, weil letzte Woche hatten wir in der Folge so alle dieses Erlebnis im Sport, dass uns da aufgefallen ist, so, nee, in diesem Konkurrenzverhalten zwischen Männern, dass es da dolle war und dass alle drei die letzte, also ne, ich und meine zwei Gäste, Hagen und Fabi, dass wir alle so dieses, eigentlich auch so ein bisschen darunter gelitten haben, dass es diese Konkurrenzmomente auch so künstlich erzeugt wurden, auch vom Trainer, ne, und wie man zu sein hat und was man alles machen muss. Und dass wir das eigentlich alle nicht so cool fanden. Aber jetzt, wo du das gerade erzählt hast, Robin, ist mir auch aufgefallen, auf jeden Fall, ich habe auch früher mit Barbies und Puppen gespielt und was weiß ich nicht. Und dann haben mir Leute auch immer gesagt, nee, das macht man eigentlich nicht und was weiß ich nicht und sowas. Und ich wollte immer kennt ihr noch diese Pferde? Die aber auch so Barbie-Haare hatten. So welche hatte ich ganz viele von.
Oh, die waren auch geil.
Bestimmt. Ja. Also ich habe gar nicht so stereotypisch nur in eine Richtung. Ich habe auch gerne so, ja, was Jungs halt gespielt haben, aber ich wollte halt alles. Aber vielleicht habe ich diese Sportsache einfach nicht. Und das klingt jetzt mega scheiße, aber das ist jetzt so ein, das ist a Me-Problem oder eben nicht. Nummer eins, ich war halt immer sehr, sehr sportlich. Das heißt, das hat mich dann nie so gestört, weil ich war ja tendenziell gut da drin. Da konnten die dann nicht sagen, wie du bist, nicht männlich. Und das könnte vielleicht auch so ein typisches Ossi-Ding sein. In der DDR war ja Sport auch immer sehr wichtig. Und zum Beispiel in meiner Familie, meine Tante war früher auch so Sportlerin. Und noch bevor ich Coming Out oder so hatte, ich habe immer sehr, sehr viel Sport gemacht und war auch Leistungssportler lange. Ich mochte das immer. Also das ist zum Beispiel, heute merke ich so ein bisschen ein Problem, wo das nicht mehr so ist, dass ich zum Beispiel auch in meinem Business sehr, das merke ich, dass das heute noch so drin ist, sehr auf Leistung und Konkurrenz gehe und zum Beispiel in dieser Kreativwelt, sind wir jetzt ehrlich, da wird nicht unbedingt immer die Person belohnt, die am fleißigsten oder am besten ist, sondern es sind heute sehr viele Eigenschaften, die da auch dazukommen, so zum Beispiel manchmal ist halt auch einfach bist du sexy, also. Ja. Ne, also da kommen ja auch dann viele Sachen so hinzu und das ist was mich dann richtig dolle nervt, weil ich immer noch so in diesem Konkurrenzding so vergleichen und Leistung drinne bin, weil ich mich aber darüber auch schon immer definiert habe. Aber ich glaube, das ist zum Beispiel auch was sehr, nein, also ich meine Sport haben, ne, also mein Freund ist auch Wessi, der hat auch Sport gemacht, aber ich glaube, wenn du damit früh so in Berührungspunkte hast, dass du da dann nicht mehr so gut rauskommst.
Ich finde voll interessant, dass was ihr so nehmt, dass das so, oder eure ersten Sachen, wo ihr Männlichkeit so ein bisschen erfassen konntet, das waren so Also das waren so quasi Fakten. Also es waren Dinge, die euch gesagt worden sind. Dinge, die einfach passiert waren. Und bei mir waren es einfach Emotionen, die ich halt wahrgenommen habe. Was ja auch irgendwie wieder total so in Anführungszeichen männlich und weiblich ist. Also einfach so, ich bin so, also auch als Frau irgendwie aufgewachsen, waren Emotionen und Gefühle einfach immer mega wichtig für mich. Und deswegen habe ich darauf basierend natürlich auch Dinge bewertet oder nicht. Und jetzt gar nicht so, okay, sagt der Lehrer, oh, ihr müsst jetzt schneller sein oder so. Weil das hat mich nicht gejuckt, außer wenn ich jetzt gesehen hätte, oh, ein Junge fängt jetzt an zu weinen. Also anscheinend trifft ihn das. Versteht ihr, was ich meine?
Total. Finde ich auch spannend, wenn das mit dieser Emotionalität, aber ich glaube, das ist halt auch was als, jetzt bin ich nun natürlich auch ein queerer Mann und Chippy hier ja auch, dass ich immer sage, das ist jetzt auch wieder pauschal gesagt, aber ich würde schon sagen, dass das im Durchschnitt mehr zutrifft, dass ich hatte jetzt mein Coming-out mit 16. Das heißt, bis du überhaupt an dem Punkt eines Coming-outs bist, setzt du dich so viel mit dir auseinander. Ich habe mit 10 schon angefangen wahrscheinlich richtig krass zu reflektieren, wer bin ich in der Gesellschaft. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mit 10, 11, 12 auch schon ganz klar wusste, ich bin schwul, weil ich immer den Plan hatte, mich nicht zu outen, einfach irgendwann abzuhauen von zu Hause und so. Also ja, als Kind, was du halt denkst, ne? Also, aber mich sehr viel damit auseinandersetze. Und manchmal komme ich so in Berührungspunkt mit zum Beispiel Heteromännern und die sind jetzt Ende 20, Anfang 30 und ich merke, dass die sich die Fragen des Lebens stellen, die ich im frühen Teenager-Jahre schon so durchlebt habe, wo ich dann manchmal denke, ach Maus, also, das habe ich vor. Also jeder zu seiner Zeit, ne? Die mussten es ja auch nicht, aber schon allein bis man überhaupt an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, jetzt habe ich mein Coming Out, das ist ja wie so ein, da musst du dir ja sehr sicher in dir selbst drin sein, weil du musst das ja dann verkaufen, so nach dem, in Anführungszeichen. Du machst ja, wenn du ein Coming-out hast, eigentlich erstmal eine PR-Tour quer durch alle Leute, die du kennst und musst dein Case ja einmal pleaden. Und um das zu backen, musst du ja auch so ein bisschen safe in dir drin sein, in teilweise auch schon sehr jungen Alter. Und das finde ich spannend, was du da ansprichst, weil ich sehe das nämlich auch so, vielleicht viele queere Männer, ne, wir können da gleich nochmal, ich glaube, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, dass in uns natürlich auch viel toxische Männlichkeit drin ist, aber das nochmal oft ein bisschen anders ist, weil auch wenn ich halt mit Heteromännern zu tun habe oder auch mit so unserer Elterngeneration, vor allem unsere Väter so, wo ich manchmal denke, wie sind die durchs Leben gekommen? Warum haben die sich nie über sowas Sachen gefragt? Warum ist da gar keine Emotionalität? Haben die sich nie auch solche Fragen wie, seid ihr denn glücklich oder so, wenn man das so unsere Väter teilweise fragt, da habe ich manchmal das Gefühl, die haben noch nie drüber nachgedacht, ob sie glücklich sind im Leben. Das finde ich voll weird, so, weil ich denke das jeden Tag. Bin ich glücklich, bin ich nicht? Naja.
Aber wenn wir schon in sozusagen diese queere Komponente reingehen, ich bin da so 50-50, weil ich glaube, es gibt so einen Teil, der hat sich dann mehr mit so Emotionen und Gefühlen auseinandergesetzt. Und es gibt wiederum einen anderen Teil, der vielleicht eher so nach so einem, ne, so straight acting mäßig eher so danach strebt, nicht aufzufallen und so. Und ich glaube, da gibt's auch einen Teil, der ganz gut darin ist, Sachen einfach zu verdecken, ne? Also da ist man dann irgendwie, da hat man sich vielleicht geoutet, hat diesen Prozess durchgemacht, aber noch nicht weiter darüber vielleicht auch nachgedacht, was bedeutet das so im Ganzen? Und man stolpert dann einfach so in die Situation rein und dann redet man vielleicht auch doch nicht so doll darüber, was es eigentlich für einen bedeutet hat, wenn man nicht so ein Netzwerk hat mit Menschen oder auch, nee, es kommt ja auch immer drauf an, wie kommt man so in der Community an? Findet man da Zugänge? Findet man keine? Ich finde heute auch beim Dating, du merkst schon einen Unterschied, ob Leute sich trotzdem immer in heteronormativen Runden bewegt haben oder ob sie auch queere Netzwerke aufgebaut haben, in denen sie sich bewegen, weil das natürlich einen anderen Anknüpfungspunkt, auch an eine andere Emotionalität nochmal knüpft, auch wenn man sich mit Flinterperspektiven dabei auseinandersetzt, die einen ja doch auch immer herausfordern, vielleicht dann nochmal genau in sich zu gehen. Weiß ich, ich glaube, das ist unterschiedlich. Also dazu habe ich jetzt keine Zahlen, weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, das ist unterschiedlich.
Ja, gebe ich dir recht, ist, glaube ich, unterschiedlich. Aber ich glaube sogar, dass das, was du gerade beschrieben hast, sogar nicht heißt, dass die sich damit nicht auseinandergesetzt haben. Ich glaube trotzdem, dass sie tendenziell trotzdem in, zumindest in einem jungen Alter sich mehr, weil ich glaube, so ein Heteromann, der hat einfach eine Präsenz im Raum, da ist vorgeschrieben, du bist richtig so, wie du bist. Und die queeren schon allein dadurch, oh, bin ich nicht richtig? Schon allein diese Frage hat sich wahrscheinlich jeder gestellt und deswegen hast du da ein bisschen über dich selber reflektiert. So, mehr will ich gar nicht jetzt geben. Natürlich gibt es auch viele, die da nicht so sind. Aber dann im nächsten Schritt sich dafür zu entscheiden, sie kommen damit nicht klar, dass sie durch ein Coming-out irgendwie nicht mehr, ja nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft stehen, sondern eher so am Rande. Und dann assimilieren sie ja das Verhalten eines heterosexuellen Mannes, weil sie dann von so Komplimenten zehren wie, ja, du bist zwar schwul, aber dir merkt man es nicht an. Das kennen wir ja wahrscheinlich auch nur zugute so. Und da ist dann, verstehe ich aber, was du meinst, dass man dann denkt, oh, jetzt hast du schon diese Prozesse durchgegangen und hast trotzdem so dumme, also so Sachen, die du eigentlich schon hättest überkommen sollen. Aber vielleicht kommt das dann im zweiten Schritt daher.
Ich glaube, wenn ich, also ich bin auch der queere Frau und wenn ich in, vor allem in queeren Kreisen da war, muss ich halt auch immer sagen, dass ich glaube, dass ganz viele queere Männer sich aber quasi von toxischer Männlichkeit auch schon so ausgeklammert haben. Also die haben gar nicht das Gefühl, dass die bestimmte Ismen tragen können, weil sie zum Beispiel schwul sind oder bisexuell. Toxische Männlichkeit heißt einfach die Ablehnung von Weiblichen, von dem Schwachen, vom Weinen, von Emotionen zeigen und das alles halt nicht, weil es in irgendeiner Weise natürlich ist, sondern einfach, weil es als weiblich und deshalb als schwach angesehen wird. Und ich glaube, dass leider Gottes ja auch ganz viel Schwulenhass daher kommt, dass man das Weibliche an Schwulen hasst. Also man sieht es natürlich auch bei, also wer zum Beispiel am meisten jetzt zum Beispiel gehate-crimed wird. Und um Gottes Willen, ich glaube, es trifft alle schwulen Männer, aber es ist einfach, ja, für feminin präsentierendere Männer ist es einfach nochmal schwieriger, weil sie Attribute haben, die einfach von toxischer Männlichkeit gehasst werden, und zwar Weiblichkeit.
Werf da nochmal die Definition zu toxischer Männlichkeit ein. Toxische Männlichkeit beschreibt eine Reihe von schädlichen Verhaltensweisen und Überzeugungen, die aus traditionellen männlichen Rollenbildern resultieren, wenn diese ins Extreme übersteigert werden. Sie schaden sowohl Männern als auch anderen Geschlechter. Und Kernmerkmale sind Härte, Antifeminität und Machtstreben sozusagen von Männern. So einfach nur, um das nochmal einzuordnen. Und da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, ich würde da auch recht nehmen, dass diese Form von, also Antifeminität, das ist ja das, auch was einen blockiert davon, sich tiefer mit Emotionen auseinanderzusetzen. Man will nicht schwach erscheinen, ne? Also, ne, diese drei Punkte, Antifeminität, Machtstreben und Härte, ne? Man soll immer in diese Konkurrenzmomente reingehen, weil Männer, die nehmen sich, was die wollen und so. Und das führt natürlich dann zu negativen Konsequenzen für Männer genauso wie für Frauen oder Flinterpersonen. Aber was, genau, da würde ich noch mal reingehen, gerade bei diesen Auswirkungen von toxischer Männlichkeit. Was sind denn, wenn ihr so auf euer Leben zurückschaut, die schlimmsten Auswirkungen für euch von toxischer Männlichkeit?
Ich glaube, bei mir im Umfeld sind die schlimmsten Auswirkungen von toxischer Männlichkeit Vergewaltigung oder Belästigung. Toxische Männlichkeit, dieser Wunsch nach irgendwie in irgendeiner Weise nach Dominanz quasi, sobald es halt angegriffen wird. Also es geht halt um Macht irgendwie. Und wenn das angegriffen wird in irgendeiner Weise, wirst du halt als Frau so degradiert und es wird so, naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel so meine Schulzeit schaue, dann wurden einfach vor allem Frauen gemobbt von Männern, die in irgendeiner Weise nicht in Anführungszeichen gefügig waren oder nicht gefügig genug, sich bestimmten Sachen halt nicht so angepasst haben, wie sie es gerne wollten. Oder Frauen in meinem Umkreis wurden von ihren Mobbern belästigt oder vergewaltigt. Also es ist so ein toxische Männlichkeit für Frauen ist halt einfach, kann halt einfach lebensgefährlich werden oder ja, gesellschaftlich mega, mega gefährlich. Das waren so die schlimmsten Sachen, glaube ich. Ja.
Ja, ist natürlich schon sehr, sehr heftig. Ich habe gerade so überlegt, was für mich persönlich, der ja dann auch irgendwie von toxischer Männlichkeit betroffen ist, was mir persönlich so geschadet hat oder was mir, ja wahrscheinlich bis heute, das kriegst du dann auch nicht mehr raus, also da muss ich auch ehrlich sein, ist, dass man zwar dieses Coming Out hatte, aber danach trotzdem, man könnte sich ja denken, okay, damit bist du dann raus, aber auch innerhalb zum Beispiel der schwulen Community. Natürlich sowas, ne, sowas besonders männliche Attribute, wir haben das gerade schon so angesprochen, ne, natürlich trotzdem da auch veraltete Rollenbilder dabei sind. Und für mich war das sehr, sehr schwierig, weil ich sehr jung gemerkt habe, oh, ich habe eigentlich viele Attribute, die mich auch in der schwulen Community gut dastehen lassen. Also ich bin nicht besonders, ich bin nicht mega, also wenn ich so einfach jetzt, ohne dass ich mich anziehe, ja, ich bin nicht mega, mega femme, ich habe einen guten Körper, ich bin weiß, das ist ja auch oft leider, ne, auch so ein Ding, was dazugehört, ich sehe sehr bübisch aus, so, ich habe eigentlich alles, was man haben will, ich muss nur in diese Rolle reinfitten, habe aber immer schon gemerkt, oh, ich bin halt ein quirliger Kopf, ich habe halt Bock, Kleider zu tragen, ich habe Bock, Schmuck zu tragen und das ist was vor allem in meinem jungen Erwachsenenalter, als ich nach Berlin gezogen bin, ich würde schon so sagen von 18 bis 23, war das ein extremer Kampf in mir, weil ich dann immer, also diese Angst war immer, gut, ich kann mich jetzt so geben, aber dann werde ich halt nicht mehr gefickt. Das ist jetzt ganz, das ist jetzt ganz, dieser ganz einfache Kampf und ich kann mich daran erinnern, ich hatte mit 18, hatte ich so Piercings im Ohr, so Helixe. Und dann bin ich ab und zu in Berlin auf Partys gegangen, da waren da so ältere schwule Männer. Ich war 18, die waren Mitte 30 und die haben mir gesagt, ja, du siehst ja toll aus, aber diese Ohrringe, die machen dich halt so schwul, mach die mal raus. Und ich habe mich das so lange in den Kopf scheißen lassen, dass ich die dann wirklich habe irgendwann rausmachen lassen und ich merke ab und zu hier noch die Narben und ärgere mich so, weil heute finde ich das so geil und denke so, boah, jetzt hast du die zuwachsen lassen, weil irgendwelche Idioten, wirklich Idioten, dir sowas gesagt haben. Und ich meine, ich will die gar nicht persönlich dafür verantwortlich machen, ne? Das ist ja auch ein strukturelles Ding und wahrscheinlich habe ich meine toxische Männlichkeit auch auf andere schon mal weitergegeben. Ja. Ne? Das ist ja das, worüber wir reden. Das ist keiner, ich würde auch niemanden dafür canceln heutzutage und das ist auch keiner allein verantwortlich. Die sind ja selber in ihren Strukturen halt gefangen. Aber ich habe da sehr, sehr lange drunter gekämpft und ich muss ehrlich sagen, dass ich es auch nur so ein bisschen überkommen habe, weil ich dann in die Öffentlichkeit kam und Leute das geil fanden. Vor allem natürlich Frauen, aber das ist dann immer so ein bisschen, ja, wenn was erfolgreich wird, dann findet man es geil.
Ja.
Und dann kamen auch andere Gays, die das dann auf einmal geil fanden. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich in den gleichen Looks 2 Jahre vorher, auch als ich noch nicht in der Öffentlichkeit stand, in Clubs rumgelaufen bin, da war es halt nicht so geil. Und das ändert dann ja nicht das Problem. Das ist dann nur ein anderes Outlet, weil du auf einmal Bestätigung dafür bekommst und dann denkst, ja, jetzt ist es geil. Und ich würde sagen, wäre ich nicht in die Öffentlichkeit gegangen, dann wäre das sicherlich auch immer noch ein ähnlich großes Problem für mich.
Ja, mit der Öffentlichkeit kommen dann einfach nochmal Privilegien dazu.
Voll.
Und damit kannst du dir auch mehr rausnehmen sozusagen. Und man wird ja aber trotzdem in dieser Rolle so exotisiert, ne? Das ist dann dieser eine schräge Vogel. Also ich kenne das auch noch früher, als sie so ein bisschen Crossdressing gemacht haben und so noch Burlesque getanzt habe früher. Und ich finde das aber auf der anderen Ebene auch so krass, weil wenn ich mir auf die Auswirkungen angucke, ne, ich habe dann irgendwie ganz lange so gestruggelt mit so Männlichkeitsbildern. Wie passe ich da rein, ne? Dann werde ich als schwarzer Mann auch noch so rassistisch fetischisiert. Ich muss immer der große Bock sein, ne? Und ich knall die alle weg und bla und was weiß ich nicht. Und to be honest, also ne, ich hatte dann auch so eine Phase, wo es mir richtig dreckig ging. Und wenn es dir schlecht geht, dann ist es auch schwierig, ne, diese mentalen Probleme, die du sozusagen mit hast, dann so deinen straighten Weg da durchzugehen und nicht einfach dich diesem System zu ergeben und mitzumachen, weil dann hüpfst du über Grindr rum und machst einfach so, ne, stellst das Profil so ein, dass es halt für diese Männer funktioniert, aber es funktioniert für dich selbst eigentlich gar nicht. Und ich fand das einen ganz komischen Weg, weil du dann irgendwie auf einmal so du fühlst dich halt wie so fremdgesteuert. Und ich finde es ganz schwer, also das sind ja so Verhaltensweisen, die lernst du dann über Jahre ein. Wie kann man die gut wieder verlernen? Ne? Also weil ich glaube, das ist das Schwierigste für die meisten Menschen, so Verhaltensänderungen, Verhalten zu verlernen, wenn du das über so lange Zeit einfach dann so eindoktriniert bekommst. Und das ist aber genau der Punkt, wo ich auch glaube, dass wir als Männer halt einfach viel mehr Verantwortung übernehmen müssen für das, was natürlich das System irgendwie mit sich bringt, aber wie wir, ne, also, ne, das heißt auch, um sich um sich kümmern, irgendwie, damit man so die Kraft hat, damit umzugehen. Also ich finde das ne ganz komisches System, deswegen kann ich auch so mit Online-Dating nicht mehr so gut klarkommen, weil ich irgendwie diese Systeme jetzt sehe und die Strukturen und die einen auch in so Fahrtwasser reinbringen. Ich finde es manchmal sehr, sehr schwierig.
Ja.
Gibt's sowas in so einer Flinterperspektive eigentlich auch? Habe ich mich halt immer gefragt, so Positionen, aus denen man dann, ne, wo man so reingedrückt wird durch die Gesellschaft, natürlich gibt's das auch, ne, aber vielleicht nochmal so, was hat das aus deiner Perspektive mit toxischer Männlichkeit zu tun?
Wenn ich mich anschaue und wenn ich meine Freundinnen anschaue und wir machen irgendwie alle Online-Dating und so weiter, dann merke ich halt natürlich auch, okay, wer kriegt denn mehr Likes und so weiter. Und es ist wirklich wirklich einfach, dass einfach viele Männer, und ich glaube, das hat auch sehr viel was mit toxischer Männlichkeit zu tun, dass sie halt lieber unterwürfigere Frauen haben wollen, Frauen, die einfach, die nicht so angreifen. Und ich bin 1,80 und ich merke das schon, dass es ist, ich bringe Männer in eine Gefahr, wenn ich den Raum betrete, ohne dass ich irgendwas mache. Männer fühlen sich von mir angegriffen, einfach nur, weil ich groß bin. Und ich merke das so krass, dass Männer mir dann immer sagen so, oh, okay, wie groß bist denn du? Und dann sage ich so 1,80. Und davor haben die sich 3 Jahre lang 1,80 genannt, aber sind gefühlt einen Kopf kleiner. Und sagen dann so, nee, ich glaube, du bist auch safe, 1,85. Und ach, ist auch irgendwie komisch, wenn Frauen so groß sind, oder? Und müssen dann also so kleine Kommentare immer irgendwie über meine Größe machen und immer das hervorheben, dass ich ja besonders groß bin und so. Und ich glaube, dass toxische Männlichkeit vor allem, also wie ich das halt so sehe, immer so eine Gefahr ist für Frauen, wenn die sich dem halt nicht fügen. Also weißt du, wenn die dem Ego halt nicht genug Platz lassen und so. Ja.
Und ich glaube, das kann man auch wieder gut übertragen, weil das ja auch, ne, auch in der queeren Community funktionieren jetzt so Hierarchien ähnlich, ne? Wir waren ja vorhin schon bei dieser Misogynie sozusagen, die im Allgemeinen herrscht. Bottoms sind ja auch in dieser Hierarchie unter Tops, weil die Dominanz von den Tops ausgeht. Obwohl ich beim Sex auch sagen würde, Tops müssen sich eigentlich abmühen, damit der Bottom Spaß hat, um ihr eigenes Ego zu befriedigen. So, das könnte man auch andersrum sehen. Aber Bottoms werden automatisch abgewertet. Femboys werden automatisch abgewertet.
Genau,
von
durch,
vielen,
diese,
so.
Durch diese Weiblichkeit irgendwie. Ja.
Genau. Und ich glaube, das, also da kann man eine gute Parallele ziehen, halt einfach zu diesem, also ne, wie man mit Weiblichkeit umgeht in diesem toxischen Umfeld. Und was das mit Menschen macht, weil, ne, entweder man schottet sich komplett davon ab und geht dann wieder in die Richtung Straight Acting, aber, ne, man ist ja nicht man selbst, so, sondern man spielt ja dann etwas, um in die Gesellschaft reinzupassen, oder man gibt sich den Druck, stellt sich noch, also, ne, stellt sich dann noch mehr in die Öffentlichkeit und nutzt das für sich so ein bisschen. Und das bringt ja aber trotzdem auch wieder Probleme, weil natürlich, ne, du bist dann extra provokant, ne, provozierst dann für die Menschen, ne, ist man dann ja provokant. Man provoziert ja dann Gewalt, man provoziert Sprüche. Ich glaube, Robin, als ich bei dir in der Show war, hattest du ja auch gesagt, das ist, ne, in Ostdeutschland, wenn man flamboyant, hatten wir damals gesagt, über die Straße läuft, dann provoziert das automatisch Menschen, weil wir deren Gesellschaftsbild angreifen.
Ja, klar, also definitiv. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte auch mal so eine also ich muss dazu allgemein nochmal sagen, wir haben ja gerade die ganze Zeit gesagt, das ist ein strukturelles Problem, dem wir uns mehr oder weniger auch sehr fügen, alle, was nicht heißt, dass das unbedingt, dass das jetzt heißt, dass wir die Gegenmeinung, also dass wir nicht trotzdem an uns arbeiten können. Also ich glaube, ein einfaches Beispiel, wie man das als, also warte, ich muss das anders aufkarren. Ich hatte eine Phase, ne, ich bin dann in die Öffentlichkeit gekommen, habe dann gemerkt, boah, dieses Flamboyante, wofür ich eigentlich die letzten 5, 6, 7 Jahre, die ich schwul irgendwie in allen Clubs unterwegs bin, eher so ein bisschen doof angeschaut würde, finden die auf einmal geil, finden auch viele schwule Männer geil, weil halt der Erfolg dann irgendwie mitkommt. Und dann habe ich es auch eine Zeit lang richtig übertrieben, sag ich jetzt mal. Also was ist übertrieben? Aber ich erinnere mich an einen Punkt, dass ich wirklich mal, ich hatte blondierte Haare, blondierte Augenbrauen, smoky eye, in einem schwarzen Kleid mit einer 6 Meter Schleppe auf 20 Zentimeter Plattform Boots, so. Und habe dann Fotos davon gesehen, habe gesagt, um Gottes Willen, jetzt kann ich selbst nicht mehr einschätzen, was es ist. Und ich merke zum Beispiel jetzt so die letzten 1, 2 Jahre, das hat auch beruflich mit anderen Sachen zu tun, aber ich habe diesen Punkt, wo ich alles gegeben habe, um zu provozieren und diesen krassen Look, den habe ich, da ging nicht mehr viel mehr. Das war dann irgendwann so ein bisschen auserzählt. Und ich merke zum Beispiel jetzt, die letzten 1, 2 Jahre, und ich glaube, das wird auch noch weitergehen, die Outfits werden angezogener. Die werden trotzdem wieder mehr in die Richtung, was man für einen Mann oder auch von einem schwulen Mann in der Gesellschaft erwartet. Ne? Das ist so, ich merke auch selber, oh, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, so ständig riesenhohe Schuhe und Minirock. So, auch wenn ich das vor 2 Jahren noch total gefeiert habe, jetzt finde ich es an mir selber ein bisschen cringe. Trotzdem hatte ich ja die Phase und merke ja trotzdem einfach so, oh, ich fühle das nicht mehr. Und natürlich weiß ich, dass das auch daran liegt, man will gefallen. Ich will auch trotzdem, dass Leute mich einfach so sexy finden, nicht, dass ich immer nur provozieren muss. Und das ist ja mit, würde ich jetzt behaupten, mit vor allem auch Frauen in der Gesellschaft auch so. Es gibt ja auch heutzutage viele Feministinnen, die legen auch sehr, sehr viel Wert auf ihr Aussehen. Und dann kann man jetzt natürlich das drehen, dass man will. Natürlich hat das verschiedene Gründe auch, aber es hat trotzdem damit zu tun, dass von Frauen erwartet wird, dass du dich halt gefälligst sehr um dein Aussehen bemühst. Und solange du das hinterfragen kannst, heißt das jetzt nicht, dass du es trotzdem ablehnen musst. Wisst ihr, was ich meine? Also ich glaube, das ist halt so, wir sind diesem System alle, also dem patriarchalen System alle erlegen. Und natürlich will ich auch ein bisschen trainierter sein und irgendwie ein bisschen ruhigere Outfits hier und da anziehen, damit ich weiß, ich komme auch als Mann besser an oder sowas, so wie Frauen wahrscheinlich auch dann wissen. Ich habe zum Beispiel, als wir das Thema gerade hatten, nicht, dass ich darüber sprechen könnte, aber was für Flinterpersonen wahrscheinlich was Ähnliches ist. Ich glaube auch das Thema Haare, ne? Also so lange Haare bei Frauen sind für Männer, glaube ich, auch immer noch so dieses, also ist auch ein totaler Angriff, was man ja immer gar nicht versteht. Andersrum geht's halt auch. Weil ich glaube, was das Problem bei schwulen Männern ist, warum man teilweise so viel Hass bekommt, ist ja, dass in den Köpfen anderer Männer, es geht ja nun zu, ich kann Prozentzahl nicht sagen, aber zu einem sehr großen Teil von Männern auch dieser Hass aus, sagen die, boah, jetzt bist du schon in der privilegierten Situation, Mann zu sein und begibst dich freiwillig in die Rolle der Frau hinab. Und das triggert die. Also die wissen, glaube ich, gar nicht, was in ihrem Kopf abgeht. Und das triggert die. Aber andersrum zum Beispiel auch, habe ich das auch schon oft mitbekommen, dass viele Männer auch davon abgestoßen oder getriggert sind, wenn Frauen zum Beispiel kurze Haare tragen. Einfach, weil sie denken, das ist ja nicht stereotypisch weiblich. Wir erwarten die Frau mit langen Haaren. Deswegen hätte ich gedacht, also ich weiß, dass es bei vielen Freundinnen von mir auch immer ein Thema war, mit Haare abschneiden. Ganz großes Thema, was für Männer ja gar kein Thema ist.
Ja.
So.
Ich glaube, dass, wenn ich jetzt hier kurz Crashkurs machen darf, dass der Frauenhass geht nicht nur auf das biologische Geschlecht Frau aus, sondern auch auf das soziale Geschlecht, was wir, ne, Frauen tragen Kleider, Frauen schminken sich so. Das heißt, auf die Weiblichkeit und sagen wir auf den biologischen Körper der Frau. Und wenn Menschen sich in irgendeiner Weise des soziale Geschlecht in Anführungszeichen aneignen. Also einfach nur, wenn Männer diesen Rollenbildern nicht entsprechen oder so. Oder wenn biologische Frauen quasi diesem sozialen, also die sich auch als Frau identifizieren, aber diesem sozialen Geschlecht sich nicht fügen wollen, quasi, dann ist das ein mega großer Angriff für die Vorherrschaft des Mannes. Weil wenn die Männlichkeit darauf quasi aufgebaut ist, dominierend zu sein und vor allem dominant zu zeigen gegenüber der Frau. Und jetzt sich aber Männer, also andere Männer, also vom besseren Geschlecht, in Anführungszeichen, sich anfangen so zu benehmen, wie es Frauen tun, dann können die einfach nicht mehr so richtig gut über Frauen dominieren, weil Männer sich anfangen zu benehmen wie Frauen. Und was du auch gesagt hast, Robin, das ist so voll der große und wichtige Schritt auch zu erkennen, dass man Sachen anerkennen darf, also Strukturen sehen darf, hinterfragen darf etc. Und das nicht automatisch heißt, dass du alles ablegen musst. Und so, ich darf sehen, wieso ich vielleicht lieber Kleider trage anstatt Hosen. Oder ich darf sehen, warum ich mich schöner oder fühle mit Schminke als ohne. Und das heißt aber nicht gleichzeitig, dass ich das nicht machen darf oder nie wieder machen darf oder so weiter.
Voll, voll. Das war ja, glaube ich, auch so das alte Bild von Feminismus aus den 90ern. Auch wenn das auch wichtig war, aber so ein bisschen so, ne, dass man da auch so gesagt, nee, du musst dann jetzt alles ablegen. Oder ich glaube auch, dass Feministinnen heute ja auch immer damit konfrontiert werden. Ich habe letztens auch wieder was über Sophie Passmann gesehen, dass die immer damit konfrontiert wird, dass sie jetzt halt, wo sie ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ist, ein bisschen, ja, die trägt mehr Make-up, die Haare sind ein bisschen mehr, es sind hochwertigere Outfits. Und es wird immer dann so auch an ihrem Mindset gerüttelt, weil man dann wieder sagt, ja, aber jetzt kannst du ja keine mehr sein, jetzt kannst du keine Feministin mehr sein, weil jetzt gibst du dich ja dem hin. Und das ist ja so ein bisschen der Bullshit und bei Männern wahrscheinlich recht ähnlich genauso zu betrachten.
Ich würde es nur nochmal zusammenfassen in so ein Bild. Also das, was du gerade gesagt hast, würde ich, glaube ich, unter prekäre Männlichkeit fassen. Weil Männlichkeit gilt in vielen Kulturen als etwas, das erarbeitet werden muss und was leicht wieder verloren geht. Und die Bedrohung der Männlichkeit führt dann auf der anderen Seite wieder zu Aggression oder homophoben Verhalten oder misogynen Verhalten. Weil das ja, ich muss mir ja mein Männlichsein erkämpfen. Und wenn jetzt jemand diese Rollenbilder angreift, wofür kämpfe ich dann? Oder dann verliere ich meine Männlichkeit, ne? Das kann man nicht mehr so einordnen. Aber führ gerne weiter, was du gerade nochmal sagen wolltest. Ich wollte es nur nochmal
benennen. Nein, ich wollte dazu auch, das ist mega interessant, dass du das sagst, weil, dass man Männlichkeit sich erobern soll. Das, also in irgendeiner Weise, unterbewusst oder bewusst, muss man sich die Männlichkeit, quasi diesen Turm der Männlichkeit einfach erarbeiten. Und gleichzeitig ist aber die Illusion, dass der Mann sein darf. dass alles, was der Mann macht, einfach kompromisslos passieren darf. Also von Männern wird viel weniger Reflexion erwartet, viel weniger Entschuldigung wird erwartet, viel weniger tatsächliche emotionale Arbeit als von Frauen. Das heißt gleichzeitig, und das, was du jetzt gesagt hast, Robin, dass jetzt zum Beispiel Sophie Passmann, sobald du etwas machst, was nicht 100% feministisch ist, als Frau, die sich als Feministin gibt, wird dein ganzer Feminismus diskreditiert. Deine ganze Person wird auseinandergenommen, weil du kannst nicht das eine sein, wenn du da diesen kleinen Fehler machst. Und bei Männern ist es ein bisschen eher so, dass man sagt, okay, du siehst jetzt hier irgendwie einen Fehler in deiner Männlichkeit und so weiter. Und während von Frauen quasi man erwartet, oh, du hättest das alles, also du musst das alles reflektieren, du hättest das alles besser wissen müssen, ist das Argument viel eher bei Männern, nein, das war überhaupt nichts Falsches. Das heißt, wenn ein Mann gemein ist, dann ist er nicht gemein, die Frau ist zu empfindlich. Wenn ein Mann und eine Frau Streit haben, dann haben die eigentlich keinen Streit, die Frau kann einfach nur nicht loslassen. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Und gleichzeitig...
Oder sie ist hysterisch.
Genau.
Das ist ja auch gerne so ein Wort. Es gibt ja auch Worte, die extra nur für Frauen eigentlich gesellschaftlich benommen wird. Ich habe noch nie gehört, also vielleicht schwule Männer, ich habe noch nie gehört, dass über einen Heteromann gesagt wurde, der ist hysterisch. Ja. Das ist ein Wort, das ist nur für Frauen geschaffen. So, das ist ja ganz klar, wo man da auch hin will. So, sie debattiert nicht. Oder was auch gern gesagt wird, wenn es eine Diskussion gibt, was ich sehr lustig finde, das kann man in der Politik immer sehr gut sehen, weil es ist sehr oft so, vier Männer, eine Frau. Und dann reden die Männer, lassen Frauen nie ausreden. Ist auch in der Politik so. Nie ausreden. Ist immer reingequatscht. Und wenn die Frau dann halt lauter werden muss, weil sie halt sagen muss, okay, ich will meinen Satz aber noch zu Ende fügen. Ja, genau. Und ich muss meinen Satz jetzt zu Ende führen. Und weil er redet mir die ganze Zeit rein, das heißt, ich muss lauter werden, dann wird sie gleich hysterisch. Also das ist immer sehr, sehr krass, was das eigentlich alles über unsere Gesellschaft in so einfachen Beispielen auch aussagt. Ne?
Was glaubt ihr, warum fällt es Männern genau für diese Perspektiven, also du hast ja gerade schon so gesagt, so von Männern wird anderes erwartet, warum fällt es Männern so schwer, Verantwortung zu übernehmen für ihr Handeln oder auch so ein Abbiegen von vielleicht einem Weg, wo man eigentlich eine konstruktive Männlichkeit verfolgen möchte, aber dann doch in diese toxischen Verhaltensweisen reinrutscht? Warum fällt es Männern so schwer, dafür Verantwortung zu übernehmen?
Ich glaube, es fällt Männern schwer, weil es gegen das Prinzip von Männlichkeit einfach spricht. Und zwar Schwäche zu zeigen oder Vulnerabilität. Ich würde es gar nicht Schwäche nennen. Aber wenn du dir selber eingestehen musst, okay, ich schade mir selber und ich schade den anderen Frauen, vielleicht auch ein paar Männern so durch meine toxische Männlichkeit, dann muss ich mir eingestehen, dass ich nicht fehlerfrei bin. Aber Männlichkeit ist in der besten Form in sich selbst halt fehlerfrei. Und deswegen ist es so mega schwierig, wenn Frauen mit Männern reden, die extreme toxische männliche Züge haben, du kannst als Frau, kommst du da gar nicht gegen an. Weil in deren Augen wir einfach niemals diese Fehlerfreiheit, also wir sind niemals, wie Robin gesagt, wir sind niemals nicht hysterisch, wir sind niemals nicht emotional. Und nur Männer können quasi anderen Männern sagen so, hey, das war irgendwie kacke, weil die sich dann nicht ganz so angegriffen fühlen. Aber selbst da ist es halt so, es spricht irgendwie gegen das Prinzip von Männlichkeit, wie das in unserer Gesellschaft so sieht, finde ich.
Sehen wir auch bei vielen anderen Debatten, ist auch so, wenn sich was ändern soll. Ich glaube auch allgemein, ich merke das auch bei mir selber. Also wenn ich auch so überlege, was mir öfter mal so über die Jahre gesagt wird, ist so dieses, oh, du bist nicht so gut kritikfähig. Und ich merke das auch voll oft, dass manchmal Leute mir auch einfach so, auch so als Mann irgendwas sagen. Und für mich, ich merke richtig, wie das so, wo ich im Nachhinein denke, ja gut, ist jetzt aber nicht so krass, sagst du bei anderen Leuten ja auch, dass sie da was falsch gemacht haben. Das heißt ja nicht, dass du als Mensch ein schlechter Mensch bist, aber in dem Moment sich total angegriffen fühlen. Und ich glaube, das ist ja dann auch so dieses, ne, ich glaube auch für viele Männer, das ist ja das, was wir, glaube ich, immer versuchen auch zu sagen, das Patriarchat ist ja nicht nur für Frauen scheiße, ist ja auch genauso eigentlich für Männer scheiße, sie checken es bloß nicht so. Also auf eine Weise, weil halt super viele Männer ja nun auch in dieses patriarchale System reinwachsen. Also ich glaube, wenn Männer auch so nicht erzogen werden würden, wären wahrscheinlich viele Männer auch ganz, ganz anders, wenn man sie ein bisschen freier lassen würde. Und dann gibt es wahrscheinlich auch ganz, ganz viele, die Unterbewusstheit haben, boah, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, diese Rolle zu entsprechen, die vielleicht gar nicht unbedingt sogar mein Naturell ist, sondern es ist mir auch sozial anerzogen. Ne? Männer leiden unter dem Patriarchat genauso wie unter Frauen. Natürlich sind sie der dominantere Part, aber es ist halt für beide scheiße. Es ist auch für Männer scheiße. Und ich glaube, das Problem ist, dass sie dann das erste Mal merken, boah, jetzt bin ich da. Und jetzt wird mir irgendwie gesagt, nee, das ist falsch. Aber denen vor mir, meinem Vater und meinem Großvater, haben sie ja auch nicht gesagt, das ist falsch. Und ich glaube, diese Fehler eingestehen ist nie, nie gut.
Ich glaube, ich will das nochmal mit ein paar Zahlen unterwerfen. Also das Patriarchat schadet sozusagen auch den Männern. Also ne, bei den Gewalttaten in Deutschland sind 91% gehen von Männern aus. Tötungsdelikte sind 80% der Fälle gehen von Männern aus. Aber natürlich sind auch Männer dort mit betroffen, ne? Also auch von diesen Gewaltdelikten. Dann psychische Gesundheit. 3/4 aller Suizide werden von Männern verübt. Männer haben oft holen sich seltener psychologische Hilfe. Deswegen haben die auch höhere Raten von Depressionen, Angststörungen und Substanzmissbrauch, weil sie sich da keine Hilfe brauchen. Sie gehen seltener zum Arzt, das Sterberisiko ist höher und die Lebenserwartung von Männern ist im Schnitt 5 Jahre früher, wenn das alles sozusagen zusammenkommt. Also einfach daran zu arbeiten, toxische Männlichkeit wieder zu verlernen oder das annehmen zu können, das hilft uns dabei ja auch gesünder zu leben, länger zu leben, besser zu leben, mit anderen Menschen besser in Kontakt zu kommen. Und ne, wir haben ja auch diese Loneliness-Epidemic. Also ich glaube übrigens, es wird gerade Loneliness-Epidemic, bedeutet einfach, dass Männer sich in gesellschaftlichen Zusammenhang und Beziehungen, also jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaftsbeziehungen, familiäre Beziehungen, immer mehr gesellschaftlich isolieren. Das hat auch Hagen letzte Woche gesagt, der Therapeut ist, dass halt Männer weniger tatsächlich Menschen haben, mit denen sie über das, was sie im Inneren bewegt, reden können. Und dadurch entsteht ja auch so ein Druck, der sich wahrscheinlich dann einfach sehr in eine negative Richtung entlädt. Und diese Loneliness Epidemic, ich glaube, das war schon immer so, aber es ist gerade noch mal krasser, weil da würde ich noch mal am Ende zu einem Punkt mit euch kommen. Was glaubt ihr, haben Medien, TikTok, Social Media, Dating Shows und Co., was haben die eigentlich für einen Einfluss auf Männlichkeitsbilder und wie wir das Ganze wahrnehmen?
Ich würde ganz kurz, bevor ich auf die Frage antworte, ganz kurz noch zu eurer anderen Sache sagen. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen und auch zu erkennen. Männer leiden extrem unter dem Patriarchat, wie wir auch durch die Zahlen gesehen haben. Aber Männer und Frauen leiden nicht gleichzeitig und nicht gleich viel unter dem Patriarchat. Also blöd gesagt, jetzt auch sehr unsensibel, aber so toxische Männlichkeit für Männer heißt Depression, toxische Männlichkeit für Frauen heißt Femizide. Wir müssen diese männlichen Depressionen, wir müssen die Emotionen von Männern aufarbeiten, damit es nicht mehr so gefährlich für Männer wird, ja, aber damit es auch vor allem nicht so gefährlich für Frauen wird. Und ich glaube, Social Media hat da leider, und es ist mega komisch, weil ich glaube, das Gefühl, also ich meine, ich bin 20, bin, glaube ich, sehr auch aktiv auf Social Media. Und ich habe das leider irgendwie gemerkt, dass wir haben im Moment also Twitch-Streamer, die öffentlich darüber reden können, wie hässlich die Frauen sind, die sie gefickt haben und wie fett die waren. Und die öffentlich über Frauen so reden können, wie man so denkt, Alter, das darf doch nur hinter geschlossenen Türen passieren. So. Und gleichzeitig haben wir auch, aber vielleicht ist es auch mein persönliches Empfinden, aber eigentlich schon habe ich auch das Gefühl, wir haben auch so ein bisschen so einen Rise von vor allem immer mehr Frauen, die über Feminismus auf Social Media aufklären und dadurch aber auch immer mehr Männer erreichen. Und wir haben auch immer mehr Männer, die offen über Feminismus sich trauen zu reden. Also es ist irgendwie gleichzeitig passiert ganz viel Schlechtes und trotzdem passiert aber auch ganz viel Gutes.
Voll. Ich würde es genauso sehen. Ich würde es genauso unterschreiben, um ehrlich zu sein. Ich finde es genauso, weil ich finde auch, das kommt drauf an, in welche Richtung du guckst. Ne? Es gibt einerseits, wird beides krasser. Das, was du gerade sagst, auch hier irgendwelche Twitch-Streamer, die irgendwas raushauen. Oder was gab es denn noch im Männlichkeitsbild? Andrew Tate, dass es solche Leute überhaupt gibt, die so viele Leute erreichen. Voll, genau so. Wo man dann denkt, boah, vor 15 Jahren, die hätten das vielleicht so hinter verschlossenen Türen, aber hätten die das öffentlich und dafür Anerkennung gesammelt. Ja, denkt man manchmal, man glaubt nein. Und dann andersrum halt trotzdem, das Thema Patriarchat ist viel, viel größer als, seit wann reden wir überhaupt über diesen Begriff? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass vor 20 Jahren außer im Feminismus. Und ich meine, das war ein ganz kleiner Zirkel, der im Mainstream gar nicht stattgefunden hat, dass man da über das Thema überhaupt gesprochen hat, ne? Und ich würde mich auch mit reinziehen. Ich rede auch sehr, sehr viel über das Thema der Frau. Und dadurch kenne ich halt auch sehr viele, auch Männer, die sich mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen. Und das hätte es vor 20 Jahren, glaube ich, in der Öffentlichkeit auch nicht gegeben. Das heißt, es kommt halt natürlich super drauf an, in welche Richtung schaut man. Aber ich glaube, es kann halt beides, also aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal, positiv wie negativ bestärken, ne?
Ja, aber ich glaube, ich würde dazu auch sagen, dass es einfach auf die Echokammern ankommt. Vor allen Dingen im Social Media, weil natürlich gibt's eine feministische Bubble und in der gibt's feministische CreatorInnen und auch wie Leute wie Ole, die zum Beispiel über toxische Männlichkeit reden und da auch versuchen aufzuklären, so ne, ist ein Creator. Und das gibt es auf jeden Fall und es wirkt dann vielleicht auch viel, aber ich habe das Gefühl, es ist immer schon auch eine kleinere Bubble, weil wenn ich dann in die normale Welt gehe, ne, und ich dann, ne, wir haben vor 2-3 Jahren irgendwie ein Festival mit aufgebaut und dann, das war halt so eine Bausituation, ne, und dann war ich da mit meinen 4 Girls und wir wollten dann so einen Bagger haben, um das wegzutragen, so ein Gerüster. Und dann haben wir gefragt, und ob wir den nutzen können oder ob er das machen kann. Und dann hat er aber mir automatisch erklärt, wie man diesen Bagger fährt. Und da meinte meine Freundin aber, nee, erklär mal mir. Und ich so, nee, Pippi, du musst mal, nee, das ist zu viel für dich. Und ich war so, Digga, ich glaube, da bist du gerade ganz falsch abgebogen, weil ich habe gar keinen Führerschein. Auf jeden Fall erklärst du ihr das. Ich weiß gar nicht, wie das geht. So, ne? Und dann ist einfach gegangen. So. Und nee, und auf diesem... Nee, in dieser Bausituation und wenn du dann mal deine Leipziger aware Bubble verlässt, ist mir eigentlich aufgefallen, an wie vielen Stellen dieser Gesellschaft wir überhaupt nicht so weit sind, wie wir drei uns das wahrscheinlich wünschen. Weil jedes Mal, wenn ich mir eine Dating-Show anschaue, jedes Mal, wenn ich mir irgendwie, was weiß ich, Big Brother oder Germany Shore oder sowas angucke, dann denke ich mir im laufenden Band so, das ist übergriffig, das ist übergriffig, ja. Das ist rassistisch, das ist dies, das ist das. Und das wird einfach so zugelassen im Fernsehen. Und das überträgt sich ja wieder auf so eine, ne, auf so eine Bubble, die wahrscheinlich nochmal unpolitischer ist, die ja auch nicht so angestrengt dann, ne, also.
Nicht so kritisch das hinterfragt, ja.
Genau,
ja.
Man guckt ja auch Reality-Shows, auch feministische Menschen oder aware Menschen gucken das, um mal abschalten zu können, um nicht über so Sachen nachzudenken. Und ich finde das schon krass. Und ich habe mir letztens eine polnische Serie angeguckt und eine englische und ich dachte mir, wow, da waren wir vor 10 Jahren. Vielleicht sind wir in Deutschland doch weiter, als wir immer schon denken, weil wir andere Perspektiven aus anderen Ländern nicht so mit betrachten. Und dann denke ich mir, okay, wir sind schon weiter, aber trotzdem ist es immer noch krass, ne? Die Ansprüche sind vielleicht dann nochmal anders und trotzdem wird dir wieder eine nächste Generation nachgezogen, die in den Medien, in den Bildern immer noch so Bilder sieht, die sie eher in diese toxische Schiene mit reintragen. Ja. Und dann kommt es halt auf dein Umfeld an. Ist das gut oder nicht?
Obwohl ich aber auch glaube, also ich verstehe das total, aber ich glaube, es so allgemein die Medienlandschaft, Social Media, aber auch Fernsehen verfälscht so ein Bild so ein bisschen. Zum Beispiel, ich hatte lange das Gefühl, oh mein Gott, ganz Deutschland ist jetzt rechts. Und wir haben einen Rechtsruck, das ist ganz klar, aber es ist halt einfach so, dass es gibt Aussagen, die polarisieren mehr als andere. Und das ist, glaube ich, auch im Fernsehen, also es ist halt einfach so, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Video aufnehme und ich sag mal, würde einfach ein Video posten, wo ich sagen, boah, Frauen, haltet mal die Klappe, ne, geht mal wieder an Herd. Wüsste ich, ich würde zwar extrem gehatet werden, aber das Video hätte krass viel Reichweite. So, und das ist nur, weil es automatisch, oder zum Beispiel, wir haben ja auch gesehen, als Wahlkampf war, hat AfD halt viel, viel mehr TikTok-Reichweite als andere. Das heißt aber nicht, dass alle Leute jetzt die AfD feiern. Leider zu viele, aber das heißt, eine Sonne mal es halt mehr knallt. Und so ist das zum Beispiel im Reality-TV auch. Dann, ich glaube, dass auch teilweise Leute wissen, oh, wenn ich das jetzt sage, das ist ein bisschen scheiße. Ich hatte jetzt irgendwie, dass Georgina Fleur irgendwo in einem Podcast über Raffas Plastic Life sagt, naja, diese Frau und Frau so in Anführungszeichen, weil sie eine Transfrau ist. Und das knallt. Aber die wird trotzdem noch ihre Reality-Karriere weitermachen und die wird wissen, die hat einige queere Freunde, dass das unter der Gürtellinie ist. Aber die knallen dann auch so Sachen und man hat immer das Gefühl, boah, das findet so viel statt. Wo sind wir eigentlich? Aber ich glaube, so medial verfälscht es auch sehr oft. Also ich denke dann auch immer, alle Leute sind rechts.
Also, nee, aber das ist doch das Problem. Gerade wenn so Leute so Anti-Wokeness nutzen, um wieder das medial aufzuhypen, dann gibt's wieder eine große Diskussion darum und so. Dann verfestigen die ja eigentlich nur Bilder, wo wir eigentlich drüber hinwegkommen. Und das ist ja eigentlich noch perfider, wenn man denkt, okay, ich nutze das jetzt mal für meine Karriere. Das ist ja umso schlimmer, weil es hatte für Menschen, die davon betroffen haben, trotzdem eine ganz krasse Wirkung. Und ich finde, im medialen Kontext merkst du halt auch immer, Also ich meine, nee, wenn ich mir die AfD angucke, die verschiebt diesen Diskurs immer weiter so nach rechts. Vor 10 Jahren, also es sind jetzt Leute in der Bahn, die sagen Sache, während ich neben denen sitze, das habe ich vor 10 Jahren nicht gehört. Und umso mehr wir sowas sagen und so, umso mehr wir das in der Gesellschaft sehen, umso schlimmer habe ich, also umso schlimmer wird's ja auch für alle, ne, am Ende.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Ich glaube, es geht halt einfach Hand in Hand. Also so, dass zum Beispiel Sexismus, der wird nicht nur akzeptiert, der wird halt gefeiert. Der wird halt, das ist, ja, das bringt Gesprächsstoff, okay? Das ist irgendwie, das ist laut, das ist provokativ, so. Und gleichzeitig ist es auch lustig. Also wenn Dieter Bohlen anfängt, das gab's ja schon immer. So, also dieser Bohlen, den gab's ja wirklich schon immer. Und der sagt Sachen, die sind so offensichtlich sexistisch, die sind so offensichtlich frauenfeindlich und Leute lachen halt darüber. Dieser Sexismus und auch bestimmt auch, also Rassismus, aber so, das ist so ein präsentes Thema, weil man irgendwie das versucht so zu verpacken, dass es lustig ist. Also dann hat man diese mega toxischen Männer, so im Reality-Show. Und natürlich selbst unpolitische Leute denken so, Alter, der hat sie nicht mehr alle. Aber richtig hinterfragen tun die es nicht.
Na, ich glaube, es ist immer so ein Trend-Gegentrend-Ding, oder? Das ist ja alles, oder ich sage auch immer das Pendulum. Das ist so, leider ist es gesellschaftlich so, dass wenn wir uns mal in eine Richtung bewegen, das automatisch dann irgendwann in die, so wie wir mal eine Zeit lang sehr demokratisch, sehr liberal geworden sind, jetzt merkst du, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Genau, und es ist halt auch so, als die Wokeness kam, war es wie so ein Hype. Und jetzt merkst du, ist so Anti-Wokeness, das, was du gerade beschrieben hast, irgendwie ja auch so ein, auch wieder fast so ein Hype geworden. Ich glaube zum Beispiel, dass manche Sachen halt wirklich überspitzt auch in der Politik dargestellt werden. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, ich kann in den nicht reingucken. Aber zum Beispiel, als diese Kanzlerduelle da waren und da waren doch diese knackigen Fragen, so zum Beispiel, stimmen Sie Trump zu, dass es nur 2 Geschlechter gibt? Und du hast gesehen, bei Merz war ganz klar so dieses, ja, er sagt jetzt, er stimmt dem zu, weil er weiß, da kriegt er genau die Leute, die Wokeness scheiße finden, die CDU auch so ein bisschen abholen möchte, die nicht AfD wählen, die nicht so total recht sind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass er die mit solchen Sprüchen abholt. Vielleicht könnte ich mir sogar vorstellen, dass der in sich drin privat sogar denkt, ach, weißt du was, ist mir eigentlich scheißegal. Aber so, aber dass man genau weiß, wenn man mit solchen Aussagen, da knallt man genau diese Gegenbubble halt dann auch wieder an. Oder diese ganzen Filme, die gemacht werden von, habe ich immer das Gefühl, so unserer Elterngeneration, Schauspieler, wo es dann immer um das Thema Wokeness geht, aber so, dass du am Ende denkst, ja, wie bescheuert ist Wokeness eigentlich? Es wird immer so lächerlich dargestellt, dass immer das Ende, die Quintessenz dieser Filme ist immer, naja, ist ja auch alles ein bisschen bescheuert.
Naja, also ja, also ich glaube, ich würde da nochmal 2 Schienen aufmachen, weil so, du hast einmal die Medien, das ist nochmal was anderes, und Politik ist nochmal was anderes, weil bei Trump, der ist auch nicht erzkatholisch, der braucht aber katholische Stimmen, also erzählt er, was die hören wollen, und dann macht er das halt durch. Bei Medien, weißt du, was, ich glaube nämlich, dass das unterbewusst ist in unserer Gesellschaft so eine Form von Menschenfeindlichkeit einfach vorhanden. So, die ist nach der NS-Zeit nicht einfach verschwunden. Ich sag das auch immer, dass es halt wie so Wellen sind. Und gerade Menschen, die nicht marginalisiert sind, die bekommen dann immer nur diese Spitzen mit. Und dazwischen, das erleben die aber eigentlich gar nicht so richtig. Also nee, ich habe immer schon ein feineres Gespür. Ich merke immer schon 1-2 Jahre, in dieser Gesellschaft verschiebt sich gerade was nach rechts, was so Rassismus oder so angeht, weil ich Sprüche höre, weil ich anders angeguckt werde, weil Leute sich wieder trauen, Sachen zu sagen, die davon nicht gesagt wurden. Und wenn du das nämlich zum Beispiel jetzt anguckst, als jetzt dieses Ausländer-raus-Sylt-Ding war, ne, dann haben sich alle auf Sylt gestürzt und haben aber gar nicht geguckt, dass es 168 Fälle gab in ganz Deutschland, in Clubs, wo das in der Realität immer wieder passiert ist. Ne? Und da bin ich nämlich an dem Punkt so, ja, also jetzt wird das medial angegriffen und das ist schlecht und keine Ahnung, aber es ist unter dem Deckmantel, ist das in unserer Gesellschaft viel verbreiteter, als wir denken. Es wird nur nicht immer so laut und groß kommuniziert, aber es passiert überall. Und das, weißt du, das macht mir da halt immer so ein bisschen mehr Sorgen, weil das ist ja auch, wenn wir jetzt ne bei den Femiziden gucken oder Vergewaltigungen, dann wird das ja auch immer so dargestellt, als wäre es dann die fremde Person im Park, die gefährlich ist. Und wir reden aber gar nicht darüber, dass die meisten Vergewaltigungen oder sexuellen Übergriffe im häuslichen Umfeld passieren. Dass man die Männer zum Beispiel kennt. Und dadurch, dass wir uns aber nicht dem eigentlichen Problem stellen oder das wahrnehmen in dieser Gesellschaft, wo das herkommt, habe ich immer das Gefühl, dass wir dann auch so ein bisschen an der Problematik vorbeiarbeiten, wenn wir das beheben wollen. Weil wir da so ein bisschen, ne, also ich habe immer Angst, dass wir zu viel verdecken um dann aktiv wirklich was ändern zu können.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber an der Stelle binde ich jetzt einfach mal die Diskussion ab. Und wir gehen nochmal in die letzte Kategorie, Utopie is now. Nachdem wir jetzt eine Stunde über die Auswirkungen von Männlichkeit, toxischer Männlichkeit geredet haben auf uns, was glaubt ihr denn, wie können wir am besten in eine positive, konstruktive Männlichkeit kommen? Wie können wir diese toxischen Männlichkeiten am ehesten überwinden?
Ich glaube, der erste Schritt, um das so ein bisschen aufzulösen, von ist, dass Männer einfach mehr auf sich und auf andere Männer schauen. Also ich glaube, es ist gar nicht, ich glaube, es gibt so eine ganz große Erwartungshaltung von gegenüber Frauen, dass sie sehr vergeben sind, also so, dass die Frauen halt, wie wir jetzt am Anfang ja schon gesprochen haben, dass sie die Männer halt aufklären, wie man kommuniziert, wie man das und das macht und dass Männer halt einfach anfangen, so ein bisschen auf sich zu schauen und gar nicht so krass auf die anderen Frauen. Und wenn eine Frau sagt, ey, du hast dich gerade sexistisch verhalten, dass sie nicht sagen, ey, aber es war richtig gemein von dir, wie du das gesagt hast, sondern einfach zu gucken, okay, woran liegt es? Oder halt um sich gucken und so sehen, wo sind denn die Strukturen, Sachen aufzubrechen für sich und für andere Männer? So, denke ich.
Ich würde sogar auch immer sagen, wir hatten das am Anfang ja auch irgendwie beschrieben, was sind auch als Männer unsere ersten Experiences mit Männlichkeit. Ich würde noch viel früher ansetzen. Ich würde auch viel in der Kindheit natürlich auch festmachen. Also ich glaube halt auch, dass ganz wichtig ist, dass Männer so wie Frauen aber in der Kindheit ein bisschen, ich sage einmal mal, gechillt wird. Dass wir da nicht versuchen, so reinzudrücken, aber auch in beide Richtungen. Also es muss jetzt auch nicht, ne, das hatten wir ja am Anfang auch, es muss auch nicht alles über Bord geworfen werden, wenn das naturally passiert, aber diese kleinen Sprüche, die so reindrücken, bei Jungs sowie Mädchen, das sind so Sprüche, die man mal so im Affekt gesagt hat, sowas wie, keine Ahnung, Jungs weinen nicht oder sowas. Das reicht einmal, wenn man das so, das nimmt man als Kind so sehr auf. Bei mir war das auch, ich habe immer gedacht, ich kann mich nicht outen, weil mein Vater einmal gesagt hat, guck mal, hier ist trag eine Latzhose, die riecht schwul. So, das waren so, da konnte der sich gar nicht mehr dran erinnern. Und ich glaube, das sind wichtige Sachen, dass wir da ein bisschen mehr chillen, ne? Und die Kinder auch irgendwie ein bisschen machen lassen und nicht versuchen, in diese Stereotype halt reinzudrücken. Deswegen denke ich, dass der Ansatz, der da ja auch schon versucht wird, zumindest in unserer Bubble, eigentlich ganz gut ist.
Das glaube ich auch bei allen Diskriminierungsformen. Es ist ein Marathon, kein Sprint. Wir können jetzt nur gucken, dass wir halt in Gespräche gehen, auch einfach und so diesen Zugang nicht verlieren. Und glaube, genauso wie ihr das am Anfang halt geschildert hast, durch eure Arbeit sich Männer jetzt damit auseinandersetzen, was sie früher nicht gemacht hätten. Einfach immer wieder Angebote machen, weil ich aus Diversity-Manager-Sicht arbeite immer lebensweltnah, lebenswirklich. Ich hole die Leute da ab, wo sie sind und komme nicht direkt rein, genauso wie es Fabi letzte Woche gesagt hat, ich komme nicht direkt rein und habe dann eine Queer-Flagge und dann noch eine Trans-Flagge und muss mich erstmal positionieren, sondern ich arbeite erstmal mit denen auch und sag halt erstmal, guck mal, das und das und das und habe dann ein paar Methoden. Und dann, wenn die es cool fanden und ein positives Gefühl haben und das zurückmelden, sage ich, das war übrigens feministische Arbeit, das war übrigens antirassistische Arbeit. Und dann merken die, dann bröckeln das schon, weil sie merken, ah, ich werde gar nicht persönlich angegriffen oder das geht so weg. Oder ich hatte auch letztens in Hamburg ein Gespräch mit jemandem 4 Stunden im goldenen Handschuh, Harald, 60 Jahre, stocken konservativ. Die erste halbe Stunde hat es ein bisschen geknallt und ich glaube, wir sollten auch aushalten können, dass es knallt, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Und danach hat er aber verstanden, ich bin kein Linker, der mit einer Meinungsdiktatur umherkommt. Es ist okay, dass er konservativ ist, er soll seine Meinung haben. Ich sehe das einfach nur anders. Und dann sind wir nämlich in die Gespräche gekommen. Und dann war das nämlich spannend, dass ich von ihm Sachen gelernt habe, aber er auch von mir. Es ging nicht darum, eine andere Person zu überzeugen, sondern einfach Argumente auszutauschen. Und ich wünsche mir, dass wir das auch wieder über unsere Bubbles hinaus schaffen und können. Ich glaube, das hätte auch einen starken Effekt. Ja, dann danke ich euch beiden erstmal für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, da können sich Leute auch gut Sachen mitnehmen. Und ich liebe das ja auch immer, wenn in so Podcasts man sich nicht immer einer Meinung ist und man sich einig ist, sondern weil dann jeder sich so ein bisschen seine eigenen Argumente rausfitzeln kann und gucken kann, okay, was nehme ich davon mit und was nicht. Danke, dass ihr da wart. Danke für diese tolle Folge.
Es war sehr schön. Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, und das war's mit der Jubiläumsfolge, unserer ersten Jubiläumsfolge. Ich bin ein bisschen selig, aber auch ein bisschen erschöpft. Die letzten 2 Wochen waren echt anstrengend, weil diese Folgen, muss ich ehrlich sein, machen auch was mit mir. Ich mache die ja auch, weil ich selbst dabei bin, meine toxischen Anteile, die toxische Männlichkeit zu reflektieren und zu bearbeiten. Und übrigens glaube ich, dass ich genau deswegen kein Feminist sein kann. Nicht, weil ich die Weltanschauung dahinter nicht mag, sondern weil ich glaube, dass ein Mann, der Feminist sein will, wirklich seine toxischen Anteile bearbeitet und verlernt haben muss, um ein feministisches Leben führen zu können. Soweit bin ich noch nicht. Aber was ich versuche, ist ein guter Ally zu sein. Und deswegen habe ich das Thema auch hier so aufgebracht, um andere Männer dazu zu motivieren, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Schickt den Podcast gerne an Männer, wo ihr denkt, vielleicht wäre das ja ein guter Start für ihre Reise zu mehr Awareness und einer faireren Welt. Teilt auch sonst den Podcast gerne, folgt uns auf Instagram, bewertet uns gerne positiv oder negativ, schickt uns auch gerne Kritik an mauerecho@taz.de. Wir freuen uns immer daran, wenn ihr uns helft, besser zu werden. Und nächste Woche geht es um das Thema Klimaschutz, Umweltschutz. Schaltet gerne wieder ein. Ich freue mich, euch wieder zu hören. Danke an Daniel Fromm, den Tonmeister, und meiner Redakteurin Anne Tomato-Adair. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als: Macht sich nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser.